Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser spontanen und schnell eingeschobenen Ausgabe des Playing Penguin Podcasts. Denn die Zeit drückt ein wenig, denn es ist etwas rausgekommen, was die Linux-Spielerszene schon in den letzten Tagen heiß erwartet hat, aber was dann doch schneller kam, als ich damit gerechnet hätte. Also ich hätte ehrlich gesagt so kurz nach Weihnachten, kurz zu Weihnachten, wäre es gekommen. Die Rede ist natürlich, wie der Name schon sagt, das Humble Indie Bundle. Ja, Humble Indie Bundle, was kann man sich darunter vorstellen? Also für alle Linuxer, die schon etwas länger spielen, denen ist das Humble Indie Bundle natürlich schon ein Begriff. Denn in den letzten Jahren gab es ein erstes Paket, in dem Spiele drin waren wie World of Goo oder Lingaro und einige andere wirklich coole Independent-Spiele für Linux, Windows und macOS. Und das natürlich alles DRM-frei und als Pay-What-You-Want-Aktion soll bedeuten, jeder konnte bezahlen, was er wollte. Und jetzt gerade vor noch nicht mal 48 Stunden, also wenn ihr das jetzt hört, ist es wahrscheinlich Mittwochabend, wurde das Humble Indie Bundle 2 veröffentlicht. Und das hat eine ganz besondere Sache, denn es hat zwei Spielepremieren bei sich und diese Spieleauswahl, die sie da getroffen haben, die ist wirklich klasse. Unter anderem findet man da so Spiele wie Braid, Cortex Command, Machinarium, Osmos und Revenge of the Titans. Nun ja, ich wollte mir dieses Bundle eigentlich zum Wochenende hin kaufen, habe aber dann auf mein Konto geguckt und dachte mir, oh, verflixt, ah, Schüler sein ist manchmal doch ganz schön doof. Und da hatte ich dann das tierische Glück, dass ein User, namentlich Jackie@Boning aus dem LinuxGaming.de Forum, einfach mal gesagt hat, okay gut, ich verschenke das Spiel an einen Freiwilligen, Voraussetzung ist natürlich, ihr macht etwas Gutes damit. Und ich habe mir gedacht, cool, hey, meldest du dich mal und machst mal einen kleinen Spieletest für den Playing Penguin Podcast und dann bist du auch gleichzeitig sowas wie ein kleiner Multiplikator für diese tolle Aktion. Ja, wie ich eingangs erwähnt habe, sind wieder 5 Spiele dabei und für alle, die noch nicht wissen, was das Indie-Bundle ist, erkläre ich das noch einmal ganz kurz. Und zwar handelt es sich hierbei um diese Zusammenfassung aus den Spielen und es ist eine Pay-What-You-Want-Aktion. Und die Leute von Humble, die haben sich halt gedacht, okay gut, wir machen das jetzt nochmal etwas besser, etwas benutzerfreundlicher und im Vergleich zu der letzten Aktion ist das wirklich für jeden einfach eingängig zu verstehen, wie man dieses Humble-Indie-Bundle erwerben kann. Es ist halt so, dass man auf die Webseite geht, dass man sagt, okay gut, du gibst halt den Preis ein, den du ausgeben möchtest, also zum Beispiel 10, 20, 50 oder 100 Dollar, wenn du wirklich viel Geld hast. Und dann klickst du auf Kaufen und das Ganze wird gekauft. Wenn du allerdings noch etwas netter drauf bist und wenn du noch etwas positiver dem Ganzen gegenüber eingestellt bist, dann kannst du das natürlich auch so machen, dass du zum Beispiel einzelne Spielestudios, wo du sagst, dieses Spiel gefällt mir richtig, richtig gut, kann man natürlich weiter bevorzugen. Das Ganze sieht dann so aus, dass man halt den Spieleentwicklern oder halt drei wohltätigen Organisationen Geld zukommen lassen kann. Und dann gibt man auch noch seine E-Mail-Adresse ein und sagt, hey, ich möchte das für mich selber kaufen oder ich möchte das halt für jemand anders kaufen, zum Beispiel zu Weihnachten. Und dann bekommt man einen Link per E-Mail zugeschickt, nachdem man bezahlt hat und hat dann die freie Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache jetzt damit, was ich will. Ja, also so einfach ist eigentlich schon der Kaufvorgang von diesem Humble Indie Bundle. Und was ich noch viel, viel cooler finde an der ganzen Geschichte, man kann sich nicht nur die Windows, Linux und macOS-Version runterladen, sondern zu einigen Spielen gibt es dann noch einen Soundtrack oder lustige kleine Nebenbeispielchen oder kleine Gimmicks. Also was ich jetzt zum Beispiel gefunden habe, ist ein Soundtrack oder ein Browser-Spiel in HTML, was das erste Spiel einer Entwicklerfirma war. Und das ist schon alles sehr, sehr cool und sehr, sehr unterstützenswert. Naja, so viel zum Humble Indie Bundle. Ja, und wie geht's dann das Ganze weiter? Ich habe mir jetzt einfach mal die Mühe gemacht und habe mir einfach mal die Spiele genauer angeschaut, habe festgestellt, Mensch, Christian, da sind ja schon 2 Spiele, die kennst du zum Beispiel noch gar nicht, beziehungsweise die kennst du aber für Windows oder für meine Xbox, die bei mir unten im Keller steht. Einmal ist es das Jump-and-Run-Spiel Braid, das zum ersten Mal unter Linux veröffentlicht worden ist. Und dann nochmal das Spiel Revenge of the Titans, was unter Linux eine Weltpremiere feiert. Das heißt, wenn man dieses Humble-Indie-Bundle kauft, bekommt man sogar noch ein Spiel, was exklusiv für Linux in diesem Bundle veröffentlicht worden ist. Sehr genial, wie ich finde. Ja, und darunter gesellen sich dann auch noch Spiele wie Osmos und Machinarium. Cortex Command habe ich jetzt sogar noch vergessen. Okay, man sieht, es ist live. Diese Spiele, die sind natürlich alle für sich genommen schon mal sehr, sehr genial. Und ich werde jetzt einfach mal auf alle Spiele kurz eingehen, worum es geht. Und ich denke mal, ich fange mit dem Spiel an, was mich wirklich am meisten fasziniert hat. Und das war Revenge of the Titans. Nun ja, Revenge of the Titans, da kann man sich natürlich unter dem Titel schon so ein bisschen was vorstellen. Also die Rache der Titanen. Und da dachte ich mir, okay, gut, das ist jetzt bestimmt irgendwie ein Ego-Shooter. Nein, 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 ich lag da komplett falsch. Es ist etwas, was unter Linux richtig, richtig selten ist, nämlich ein Echtzeit-Strategiespiel. Unter diesem Spiel, Echtzeit-Strategiespiel verbirgt sich so eine Mischung aus, ich würde sagen, Command & Conquer und wer es noch kennt, also wer schon etwas älter ist, Z und so ein bisschen Earth 2140. Nun ja, man hat diese Spiele halt wild durcheinander gemixt und hat dann sich gedacht, okay, gut, wir machen das Ganze so ein bisschen von der optischen Seite her so ein bisschen wie dieses DEFCON, was halt von Introvision vor einigen Jahren veröffentlicht worden ist. Es erinnert also so ein bisschen an so eine 8-Bit-Grafik mit so ein bisschen, ja, so einem kleinen Anime-Style und das ist schon mal sehr, sehr stimmig. Also wenn man in das Spiel bekommt, bekommt man erstmal ein sehr, sehr aberwitziges Intro präsentiert. Und landet dann halt wirklich auf einer zweidimensionalen, von oben gesehenen Karte. Und dann sieht man nur noch, wie rechts ein roter Balken runterläuft. Der dann sagt, okay gut, wenn dieser rote Balken vorbei ist, dann kommen die Gegner. Und dann baut man halt zum Beispiel in der ersten Mission halt Verteidigungstürme und sorgt dafür, dass diese Gegner die eigene Basis nicht erreichen. Denn wenn 5 oder 6 von den Gegnern die eigene Basis erreichen, hat man das Spiel verloren. Hört sich jetzt prinzipiell sehr, sehr einfach und sehr, sehr stupide an, aber Revenge of the Titans bietet natürlich noch viel, viel mehr. Das ist zum einen die sehr, sehr cool gemachte Zeit zwischen den einzelnen Spielen, denn es ist ein kleines Independent-Studio, aber die haben es halt trotzdem geschafft zu sagen, hey Leute, wir motivieren den Spieler halt auch noch durch Zwischensequenzen und dann kommt da zum Beispiel so ein kleiner Admiral, der dann wirklich so total überzeichnet, total stereotypisch ist, in einer großen Mütze und einer breiten Schulter und wirklich kleinen Ärmchen und Füßchen und der so ein bisschen an das Kindchenschema erinnert und der sitzt dann da und dann macht er irgendwie bla 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 bla, also in so einem richtig überzeichneten. Ja, also man kann es schwer beschreiben und dann kommt eine Sprechblase, die zeigt dir dann, hey du, das ist die nächste Einheit, die du bauen kannst oder das ist das, worauf du aufpassen musst und dann wirst du halt in die nächste Mission geschickt oder es kommt dann auch mal ein Forscher, der dir erklärt, okay gut, pass mal auf, du hast jetzt so und so viele Gegner abgeschossen, kann man fast sagen, also es wird halt nicht realistisch gezeigt, es wird halt nur angedeutet, was ich wieder sehr, sehr angenehm finde. Und die sagen dann halt, okay gut, pass mal auf, ich bin jetzt ein Forscher, ich habe jetzt so und so viel von deinen Alien-Exkrementen untersucht und habe festgestellt, hey, mit dieser Waffe kriegst du diese Aliens schneller platt. Und da muss man halt als Spieler schon relativ früh entscheiden, okay, was von den beiden Sachen nehme ich denn jetzt? Oder nehme ich jetzt die stärkere Waffe oder nehme ich lieber die Spezialwaffe, die gegen einen Gegnertyp besonders gut wirkt? Und das ist halt ein sehr, sehr großer Motivationsfaktor in dem Spiel. Und wird halt auch nie stupide, weil das Spiel halt auch einen dazu verlockt, halt immer mal irgendwo zu klicken. Es tauchen zum Beispiel zufällig irgendwo auf der Karte irgendwelche kleinen Geldpakete auf, die dann den Spieler dazu motivieren, weitere Sachen zu kaufen. Oder die Raffinerie sagt, hey, pass mal auf, ich bin jetzt voll, ich habe jetzt genug Credits gefarmt, bring mich doch mal bitte in die Hauptbasis und damit du dein Geld bekommst. Also ein sehr, sehr schönes Spiel, was mir allerdings aufgefallen ist, das kann allerdings auch wirklich noch nicht implementiert sein. Unter Linux fehlt halt eine richtige Kampagne, es gibt halt nur so Szenarienspiele, was ich halt auf Dauer etwas, naja, schade finde, weil das macht das Spiel so ein kleines bisschen, also es ist ein kleiner Wermutstropfen an dem Ganzen. Und Wermutstropfen ist, glaube ich, auch eine super Überleitung zu dem zweiten Spiel aus dem Humble Indie Bundle Nummer 2, Osmos. Osmos, da kann man sich natürlich viel drunter vorstellen. Also ich habe mir erstmal gedacht, so Osmose, okay, Zellteilung oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn man das Spiel dann auch das erste Mal startet, denkt man sich auch, okay, gut, das erinnert so ein bisschen an Spore, also für den ein oder anderen Computerspieler, der mich jetzt draußen hört, der wird dann wahrscheinlich denken, Spore, okay, da gibt es doch zum Beispiel in der ersten Spielerphase so die Phase, da bist du eine kleine Bakterie und du musst kleinere Bakterien fressen, damit du größer wirst und die größeren Bakterien, davon musst du dich in Acht nehmen und schnell verschwinden, damit du selber nicht gefressen wirst. Ja, so ähnlich wie in Spore läuft das auch in Osmos ab. Osmos ist dann halt so gestrickt, dass man halt auch am Anfang eine einzelne kleine Zelle ist. Und diese Zelle, die muss sich dann quasi nach dem Rückstoßprinzip, und das hört sich jetzt verdammt theoretisch an, aber es lässt sich halt schwer in Worten erklären, stößt sich dann halt, diese kleine Zelle stößt sich dann halt ab, und mit dem Antrieb, also mit der freigesetzten Reibung oder mit der freigesetzten Energie, rollt diese Zelle dann quasi zu anderen Zellen hin. Und Ziel von Osmos ist es dann halt, selber kleinere Zellen zu fressen, wie ins Bohr, und sich vor den größeren Zellen zu verstecken, beziehungsweise abzuhauen, bevor man selber gefressen wird. Ja, das hört sich jetzt auf den ersten Blick relativ langweilig an, aber war dann doch sehr, sehr faszinierend. Alleine schon die Hintergrundmusik und die optische Aufmachung und diese Überraschungseffekte, die dieses Spiel bietet, das ist wirklich mal so ein netter Zeitvertreib für die, so 5 bis 10 Minuten, so für die Mittagspause auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Schule mit dem Notebook, keine Ahnung. Gibt ja Leute, die fahren mit der Bahn zur Schule. Ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Allerdings muss ich die Linux-Portierung von Osmos ein klein wenig bemängeln. Ich habe nämlich einfach mal gegoogelt, weil ich mich sehr gewundert hat dieses Spiel keine Schriften, kommt das komplett ohne Hauptmenü aus. Und dann festgestellt, ach Mensch, verflixt, unter Linux kommt das ganz besonders bei Ubuntu, Arch Linux, bei den etwas neueren Distributionen vor, dass die Schrift fehlt. Und so müssen dann halt Linux-Spieler im Moment, weil es da keine anständige Lösung für gibt, auf die Windows-Version mit Hilfe von Wine ausweichen, was halt auch sehr, sehr gut funktioniert und wo dann auch die Schrift vorhanden ist. Also ich habe im Forum zum Beispiel schon einige Workarounds gelesen, dass man sagen kann, hey, man tauscht die eine oder andere Schrift aus. Aber es ist natürlich auf Dauer nicht das Wahre. Und ich hoffe mal, dass da in den nächsten Tagen ein kleiner Patch kommt. Ja, die zweite große Premiere, und das ist wirklich so eine ganz große Überraschung, weil ich dieses Spiel schon von der Xbox kenne und es lieben und gehasst gelernt habe, das ist Braid. Braid ist natürlich, wenn man das auf den ersten Blick sieht, könnte man sagen, Super Mario im Anime-Look. Aber auf den zweiten Blick stimmt das leider nicht so ganz, denn Braid ist ein ganz, ganz besonderes Jump-and-Run-Spiel. Also kurz kann man das erklären, es wäre Super Mario mit einer Komponente erweitert, nämlich der Zeit. Es ist so, dass man in Braid bestimmte Aufgaben lösen muss und bestimmte Sachen, also bestimmte Hindernisse. Das Problem an der Geschichte ist nur, man muss als Mensch richtig, richtig, richtig querdenken. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Mission, die ist relativ spät im Spiel und ist schon eine der knackigeren, dass man zum Beispiel vor einem großen Abgrund steht. Und dass dann halt oben, ja, wie soll ich sagen, so Stacheln sind. Und wenn man halt über diesen Abgrund, über diese Brücke geht, dann wird ein Mechanismus ausgelöst, dass die Stacheln runterfallen und man stirbt halt. Nun ja, im normalen Super Mario oder Super Tux oder was auch immer, ist das so, dass du dann stirbst, ein Leben verlierst und nochmal von vorne anfangen kannst. Bei Braid ist es so, dass du dann zum Beispiel durch Drücken der Shift-Taste die Zeit für einen bestimmten Zeitraum zurückdrehen kannst, quasi bis zu dem Zeitpunkt, bevor du gestorben bist. Und das macht dann das Spiel sehr, sehr faszinierend, weil in diesem Spiel kannst du nicht sterben. Und da denkt man sich, okay, gut, ist doch voll langweilig, weil du dann auch keinen Anreiz hast, mehr irgendwie weiterzukommen. Aber jetzt kommt der ganze Haken an der ganzen Geschichte. Denn es gibt Rätsel, die kann man nur lösen, wenn man zum Beispiel eine Aktion macht, die man dann in der Zeit zurückdreht und dann gewisse Gegenstände woanders hin arrangiert und die Zeit wieder vorwärts laufen lässt, dass diese Gegenstände zum Beispiel anders fallen. Und das ist halt zum Beispiel eine sehr, sehr interessanter Aspekt an dem Spiel Braid. Ansonsten könnte man auch sagen, es ist ein normales Jump'n'Run, aber dieser Zeitaspekt, der kommt halt schon sehr, sehr früh im Spiel zu tragen. Und was ich halt sehr, sehr herausragend finde, grafisch und technisch ist dieses Spiel wirklich nicht hübsch. Also es ist technisch nicht auf den neuesten Stand der Technik. Aber die Entwickler, das sind 3 Studenten, wenn ich mich nicht irre, die haben sich gedacht, okay gut, wir können super programmieren, wir haben eine geniale Spieleidee, aber wir wollen auch, dass unser Spiel etwas Besonderes wird. Und haben sich gedacht, okay gut, wir machen jetzt, wir engagieren uns einen Comiczeichner und der macht uns halt die grafischen Elemente in dem Spiel. Und das sieht man wirklich an jeder Ecke. Also man könnte theoretisch einen Screenshot aus dem Spiel nehmen und den als Desktop-Hintergrund oder als Bildschirmschoner laufen lassen, weil das wirklich teilweise sehr, sehr detailverliebt ist, dass man dann zum Beispiel sieht, man läuft zum Beispiel einen Berg hoch und im Hintergrund bewegen sich die Wolken und dann ist da noch eine zweite Ebene, wo dann sich so eine Stadt am Horizont so fortbewegt. Es ist also wirklich sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr schön anzusehen. Und was ich auch noch viel, viel cooler finde, ist, dieses Spiel kommt völlig ohne Menüs aus. Wenn man dieses Spiel startet, es ist halt so, dass du als Spieler erstmal in so einer dunklen Ecke landest und dann steht da nur noch eine kleine Einblendung, hey, drücke bitte die Pfeiltaste, um zu laufen. Und dann läufst du halt los und stellst fest, Mensch, du bist ja schon im Spiel, das Spiel geht ja schon los. Und dieses Spiel kommt, wie gesagt, völlig ohne Menüs aus, was ich sehr, sehr einsteigerfreundlich und abgefahren cool finde. Das Einzige, wo man ein Menü sieht, ist, wenn man zum Beispiel spontan speichern möchte, wenn man zum Beispiel irgendwie weg muss oder zum Bekannten. Oder wenn man das Spiel wirklich beenden möchte, dann sagt er natürlich auch, schade, und möchtest du wirklich? Und da braucht man natürlich ein Menü. Ja, jetzt habe ich schon drei Spiele mehr oder weniger kurz und knackig leicht durcheinander genannt. Liegt halt daran, dass diese Sendung mehr oder weniger live aufgezeichnet wurde. Und das vierte Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist Machinarium. Machinarium kann man im Groben und Ganzen als liebevoll und nett gestaltetes Adventure für Linux vorstellen. Im Groben geht es halt darum, dass es in einer fernen Zukunft spielt, in der die Menschen eher eine untergeordnete Rolle spielen und die Roboter quasi so die dominante Spezies auf dem Planeten ist. Und das Besondere an dem Ganzen ist halt, dass man da als Spieler erstmal auf dem Schrottplatz aufwacht und sich denkt, was mache ich hier jetzt eigentlich? Und dass man sich dann erstmal seine Körperbauteile, seine Arme, seine Beine, seine Füße zusammensuchen muss. Und dann steht der Roboter da und denkt sich, ha, warum bin ich eigentlich auf dem Schrottplatz gelandet? Und der denkt sich dann, okay, gut, dann gehe ich jetzt in die Stadt und gucke mal, was passiert. Der Roboter betritt dann die Stadt und denkt sich, hey, okay, gut, volles Leben hier und da, aber warum bin ich auf dem Schrottplatz gelandet? Und der macht sich dann so ein bisschen CSI-mäßig auf die Suche, also wirklich so ein kleines Point-and-Click-Adventure mit sehr, sehr süß gemachten Dialogen. Und er guckt dann halt, hey, was kann man machen? Hey, was ist toll, was ist schlecht? Und kommt dann einer kleinen Verschwörung auf die Spur und lernt dann halt auch irgendwann jemanden kennen. Genauere Details möchte ich euch natürlich nicht nennen, genauso wenig wie das Ende. Es ist ein sehr, sehr spannendes und schön gemachtes Adventure, was ich jedem Linuxler empfehlen kann. Allerdings, jetzt kommt die kleine Krux an der ganzen Geschichte. Machinarium ist zwar nativ für Linux erschienen, allerdings benutzt Machinarium den Flash-Player und diesen Flash-Player, den hat Machinarium sehr, sehr gut im Installer versteckt. Das heißt, man merkt eigentlich nicht, dass es eine Flash-Applikation ist, außer dass man halt, wenn man das Spiel startet, so ein kleines bekanntes Fenster bekommt, wo dann drauf steht, hey, klicke Escape und wir machen das Fenster nicht mehr in Vollbild. Das ist so der einzigste Hinweis darauf, dass es dann halt unter Linux über den Flash-Player läuft. Und ich habe da mal genau gegoogelt und festgestellt, das ganze Spiel ist in Flash geschrieben. Da muss man erstmal sagen, Mensch, Respekt, Leute, dass ihr das in Flash realisieren konntet und dass es wirklich so gut funktioniert. Aber für den Linux-Ler, der zum Beispiel den Flash-Player ablehnt oder der sagt, hey, ich habe einen alten Atom-CPU im Rechner oder ein Pentium 2 oder so, den würde ich von Machinarium abraten, denn für eure Kiste ist dieses Spiel definitiv nicht gedacht. Also ich habe hier einen IPC rumliegen, den 1201N, also wirklich schon das High-End-Modell von den IPCs. Und der packt das so gerade eben und eben, aber auch nur, weil der wirklich bis an das Leistungsende getuned worden ist. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil sie haben es in Flash realisiert, aber an der Optimierung haben sie anscheinend ein klein wenig gespart. Ja, Optimierung, das ist auch ein gutes Beispiel. Das letzte Spiel, von dem ich euch erzählen möchte, ist Cortex Command, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen durchwachsen, also mir hat er nicht ganz so gut gefallen, denn Cortex Command fängt sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool an mit einer Render-Zeichentrick-Comic-Zwischenanimation, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, also es ist eine Mischung aus Intro, Einführung, Tutorial, eigentlich alles, die dann erklärt, okay gut, die Menschen, die haben sich jetzt alle nicht mehr lieb und sie haben keinen Bock, dass dann halt Menschen im Krieg sterben. Und deswegen schicken sie dann halt Roboter als Stellvertreter für sich selbst in den Krieg. Was meiner Meinung nach schon mal ja, keine schlechte Idee ist, das findet ihr heute auch schon teilweise so ein bisschen abstrakt statt. Ich sag nur Stichwort Cyberwar. Wer da Interesse hat, kann sich ja mal den TechView-Podcast von letzter Woche anhören. Der Leschik, der hat da wirklich einen sehr, sehr guten Beitrag zu gemacht. Und Ja, es geht dann halt darum, dass man halt seine kleinen Roboter befehligt und sich darum kümmern muss, dass man halt so ein bisschen wie in Kommandos die feindliche Basis oder die feindlichen Einheiten quasi neutralisiert. Was ich halt an dem Spiel sehr, sehr schade finde, ist, es hat halt wirklich sehr gut mit diesem Intro angefangen, aber es flacht dann halt wirklich schon in den ersten Missionen ab, weil es halt oft so zu, ja, ich sag mal, Designfehlern kommt oder schwer zu erklären. Also es macht auf mich einen sehr durchwachsenen Eindruck. Das Tutorial war für mich kein Tutorial. Das war nur, klicke da, klicke da, klicke da, dann passiert das. Aber es wurde halt nicht wirklich erklärt. Deswegen würde ich sagen, es ist eher ein Spiel für detailverliebte Strategieprofis. Und es ist dann wirklich der schwerste von all den Titeln, das Cortex Command. Aber dennoch, storymäßig scheint das sehr, sehr vielversprechend zu sein. Ich muss allerdings der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich dieses Spiel, lass mich lügen, so dreiviertel Stunde bis Stunde gespielt habe, dass ich dann für mich entschieden habe, nee, das ist es nicht so ganz. Ja, zum Schluss bleibt zu sagen, dass dieses Humble Indie Bundle wirklich ein perfekter Mix aus Strategie, Rollenspiel oder Denkspiel ist und dass ich das wirklich jedem Spieler empfehlen kann, wirklich bedingungslos empfehlen kann. Wo ich nur einen kleinen Abstrich machen möchte, ist halt bei der Sache mit dem Flashplayer, einmal Machinarium. Also wie gesagt, wer ja einen alten Rechner hat oder wer den Flashplayer nicht mag, für den wird Machinarium, Entschuldigung, das ist, für den wird Machinarium wohl wirklich nicht so das Gelbe vom Ei sein. Für alle anderen kann ich nur empfehlen, dass ihr auf humblebundle.com geht und euch das Humble Indie Bundle kauft. Zurzeit haben sich 63.858 Leute das Bundle bestellt. Ich kann ja mal kurz ein paar Statistiken dazu sagen, nur mal so am Rande. Also im Moment hält sich das so mit den Linuxlern und Maclern die Waage, dass sie so Pi mal Daumen die Hälfte der Käufe machen und der Rest macht dann halt die Windows-Leute, machen halt die Windows-Leute aus. Und im Moment haben sie $455.000 eingenommen. Und am meisten gezahlt haben wie immer die Linuxler mit $13, dann kommen die Macler mit $8.3 und die Windowsler mit $5.39. Und im Durchschnitt haben die Leute so $7.12 bezahlt und ich hoffe natürlich, dass die Humble-Leute noch im Laufe des Monats, im Laufe der Woche, es geht nämlich nur bis zum 21., die 1-Million-Dollar-Marke sprengen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, Leute. Kauft euch dieses Spiel und lasst es euch gut gehen, denn das war es dann auch schon mit dieser spontanen und wirklich schnell aufgenommenen Playing Penguin Podcast-Folge. Wenn es dann zwischendurch mal so einen kleinen Gehner gab oder zwischendurch mal ein Störgeräusch, lasst euch davon bitte nicht entmutigen, denn das ist einfach nur die Tatsache, dass ich schon ziemlich lange wach bin, noch Schule hatte und das jetzt alles so auf die Schnelle mache. Wenn euch etwas auffällt oder wenn ihr etwas wissen möchtet oder ihr eine Idee für ein Spiel habt oder einen Interviewpartner vielleicht zu parat habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an tripah@gmail.com. Ansonsten bleibt es mir nicht viel zu sagen, außer dass ich euch eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit wünsche oder halt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke nicht, dass wir uns nochmal vor Weihnachten hören, aber zwischen Weihnachten und Neujahr auf jeden Fall, denn da kommt eine kleine Überraschung auf euch zu.
Bis dahin, haltet die Ohren steif, einen schönen Nachmittag euch noch. Bis dann, euer Christian.